Heute zu Gast bei mir im Podcast Dr. Torben Finken. Torben ist CFO der Prim Group und man glaubt es kaum, Prim gibt es bereits seit 1530 und damit ist es eines der ältesten noch existierenden deutschen Industrieunternehmen. Das finde ich, muss man erstmal sacken lassen und das war auch einer der Gründe, warum Torben sich auf jeden Fall schlussendlich für Prim entschieden hat. Was noch alles, das erzählt er uns gleich im Podcast, wie er von einer anfänglichen McKinsey-Karriere in der Strategieberatung dann Division CFO bei einem anderen Unternehmen geworden ist, das sehr, sehr groß war und auch schon die Division einen Milliardenumsatz machte. Das hat er uns gleich erzählt. Ein Thema, was besonders hängen geblieben ist, sind die notwendigen Voraussetzungen für das C-Level und die bestehen aus harter Arbeit und Glück. Beides kann man nicht wegargumentieren, aber über beides kann man sich unterhalten und das haben wir im Podcast getan. Alles rund um seinen Werdegang, seine Tipps, was Prim macht, was er aktuell macht und was die Herausforderungen sind, gibt es gleich im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Jetzt geht's los mit Dr. Torben Finken von Prim. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Tom, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, hallo Franz.
Ich freue mich, dass du mich heute besuchst. Wir haben einiges an sehr interessanten Themen, haben auch ein paar Parallelen in der Station drin, deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, Torben Finken, ich bin verheiratet, habe zwei 14-jährige Zwillingstöchter, das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist und beruflich bin ich CFO der Prim-Gruppe.
Sehr cool. Erste Frage, was ist anstrengender, C-Level oder zwei Zwillingstöchter?
C-Level. Dank meiner großartigen Töchter.
Okay, Grüße gehen raus, falls die das sich zu Hause auch anhören. Die Prim-Gruppe ist mir, untergekommen, als ich mich mit sehr traditionsreichen Firmen beschäftigt habe und auch als ich mir die Frage gestellt habe, was hält eigentlich meine Jacke zusammen?
Richtig. So,
ich glaube, es gibt viele da draußen, die kennen Prim, vor allem die Leute, die den Podcast hier hören, aber erklär doch trotzdem nochmal, was ihr macht und warum man euch überall und jeden Tag wahrscheinlich sogar mitkriegt.
Ja, sehr gerne. Ich fange vielleicht mal an, du sprachst über Traditionen und Historie. Wir sind das älteste Industrieunternehmen Deutschlands. In 2030, und das ist ja nicht mehr so lange hin, werden wir unser 500-jähriges Gründungsjubiläum feiern.
Unfassbar, also dass überhaupt nach 500 Jahren eine Firma noch gibt, ne?
Das war eines der Dinge, die mich interessiert und fasziniert haben, als ich darauf angesprochen wurde, dahin zu gehen.
Ja.
So, was machen wir? Wir haben vier Divisionen und wenn du einen gemeinsamen Nenner definieren willst, dann sind es, wir machen kleine Metallteile. abgesehen davon unterscheiden sich die Divisionen schon relativ stark. In der ersten Division, die nennen wir Consumer, da machen wir alles rund ums Handarbeiten. Du kannst von Nähnadeln, Strick- und Häkelnadeln über Stoffe, Garne, Anleitungen bis zur Nähmaschine, Scheren, alles rund ums Handarbeiten bei uns kaufen. Mhm. Und das ist ein Geschäft, das im Moment schwerpunktmäßig in sowohl Europa als auch Nordamerika stattfindet und wahrscheinlich auch das Geschäft wegen der vielen Leuten, die die Marke Prim ein Stück weit bekannt ist. Mhm. Dann haben wir eine zweite Division, die nennen wir Fashion. Mhm. Da machen wir im Wesentlichen Druckknöpfe, aber auch andere Knöpfe. Und beliefern die Fashion-Industrie, also alle möglichen bekannten Marken. Und da sind wir weltweit unterwegs.
Ja.
Ein Vorfahrer aus der Familie Prim hat vor 120 Jahren den Druckknopf, so wie wir ihn heute kennen, mit der eingelegten Feder erfunden. Inzwischen haben wir leider keine IP mehr drauf, keine Patente mehr drauf. Aber trotzdem, das ist auch ein Stück weit Heritage, Stück weit Herkunftsgeschichte der Firma. Dann haben wir eine Division, die heißt Intimates, in der stellen wir BH-Verschlüsse und andere kleinere Teile für BHs her, sind also sozusagen First-Tier-Supplier der BH-Industrie. Mhm. Und der vierte und letzte Geschäftsbereich, der nennt sich Innovan. Da machen wir auch wieder kleine Metallteile, schwerpunktmäßig elektrische Verbindungen, schwerpunktmäßig für die Automobilindustrie. Wir machen aber auch zum Beispiel das metallische Innenleben von Steckdosen oder Schaltern für Häuser.
Wahnsinn. Also man kann wirklich eigentlich nicht durch den Tag gehen heutzutage, ohne auf euch irgendwo zu stoßen.
Daher auch unser Motto, every day, everywhere.
Absolut. Also mega spannend. Ich glaube, vielleicht können wir später auch noch ein bisschen drauf sprechen, wie man es eigentlich schafft, dass man so ein Unternehmen, ich meine, da können wir auch nur spekulieren. Wir haben es ja nicht die letzten 500 Jahre gemacht. Das hat niemand.
Ich bin seit gut 2,5 Jahren dabei.
Genau. Aber trotzdem ist es spannend, sich zu überlegen, wie man es eigentlich schafft, dass ein Unternehmen wirklich so traditionsreich und auch so lange am Markt ist. Ich denke mal, die Produkte sind klar. Das ist das Schöne an solchen Produkten, weil die Leute können sich einfach sehr leicht etwas drunter vorstellen. Da habe ich, wenn ich über digitale Marktplätze oder Cloud rede, ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist super. Was beinhaltet denn deine Rolle aktuell? Also was sind da alles für Bereiche mit dabei und um was kümmerst du dich sozusagen?
Also formal sind es die klassischen Finanzbereiche, also Accounting, Tax, Treasury und Controlling natürlich. Die Rechtsabteilung ist auch noch bei mir. Darüber hinaus kümmere ich mich sehr viel um das Thema Strategie und um strategische Projekte. Die Art und Weise, wie ich die CFO-Rolle interpretiere, ich bezeichne es immer als der Wingman des CEOs. Also im Prinzip wirklich gemeinsam mit dem CEO die Firma vorantreiben und welche Themen auch immer dabei hochkommen. So, da war gerade in der Automobilindustrie im Moment deutliche Volumenrückgänge haben, sieht und weiß jeder, der mal die Zeitung aufschlägt, haben wir da natürlich im Moment eher Themen, die sich um das Thema Kostenreduktion, Volumenanpassung und so weiter drehen. Wir haben aber auch andere Themen, die viel mehr Spaß machen, zum Beispiel ein Thema, wo wir gerade drüber nachdenken, wie wir Finanzierung signifikant optimieren können. Und ganz andere Themen, Digitalisierung, Prozessautomatisierung und so weiter. Das können sehr unterschiedliche Themen sein, aber so aufgrund dieser Logik, gemeinsam mit dem CEO die Firma vorantreiben, fühle ich mich jetzt überhaupt nicht auf Finanzthemen beschränkt, sondern ich würde mal sagen, ich bin immer da, wo ich glaube, dass ich Wert stiften kann.
Cool. Ja, ich glaube, wenn man an den CFO im klassischen Sinne denkt, denkt man als Business-Sparring-Partner vielleicht mehr als an einen Strategy-Sparing-Partner. Du hast jetzt natürlich McKinsey noch in der Vita, kommen wir gleich noch später zu, und natürlich einen Strategie-Hintergrund, deswegen macht es völlig Sinn. Aber ist es immer so, dass der CFO auch ein Strategie-Sparing-Partner ist?
Ich glaube, es sollte so sein und ich glaube, es ist auch zunehmend so. Also wenn ich mit Kollegen spreche, die ähnliche Rollen in anderen Unternehmen haben, ich glaube, in den letzten Jahren ist das immer stärker geworden und wird sich noch weiter verstärken.
Ja, zum Schluss gucken wir noch ein bisschen, wie sich generell so das C-Level auch in den nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahren entwickeln wird. Da interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Du hast schon so ein paar Challenges erwähnt, was ihr gerade natürlich habt. Einerseits kommt das natürlich durch die Automobilbranche getrieben, aber wie würdest du so die Top 2, 3 Themen zusammenfassen? Jetzt nicht nur im Automobilsektor, sondern generell, was sind so deine Challenges? Was lässt sich nachts nicht schlafen?
Ich schlafe relativ gut.
Gott sei Dank. Das ist schon mal
sehr gut. Was sind unsere Top-Themen? Ich glaube, Wachstum ist im Moment ein ganz wichtiges Thema. Wir sind jetzt wir gehen jetzt mit 2025 in das dritte Jahr einer Rezession oder zumindest eines mehr oder weniger Nullwachstums volkswirtschaftlich. Zum Glück machen wir nur noch ein Viertel unseres Umsatzes in Deutschland. Wir sind sehr, sehr international aufgestellt, haben viel in Asien. Eine ganze Menge in Amerika und sind damit nicht so sehr von der deutschen Konjunktur abhängig. Nichtsdestoweniger ist das ganz klar die Nummer 1 Challenge für die Firma im Augenblick. Da stecken wir auch sehr viel Zeit und Energie und Gehirnschmalz rein. Ein zweites Thema aus meiner Sicht ist Talent. Es ist immer schwerer, oder ich empfinde es als immer schwerer, Positionen zu besetzen. Wir hatten eine Controlling-Rolle, da haben wir fast 2 Jahre gebraucht, bis wir die adäquat besetzt hatten.
Wahnsinn, ja. Und dann auch sind so Controlling-Rollen, ne? Es sind jetzt nicht die komplexen, flashy Rollen, sondern es sind wirklich diese systemkritischen,
ja, absolut.
wichtigen ja. Rollen. Die sind ja. da dann 2 Jahre zu suchen. Wahnsinn. Also wirklich. Okay, Wachstum, Talent, okay. Mhm. Sind das die 2 Themen oder würdest du noch was hinzufügen?
Ich glaube, dass das dritte Thema, aber für uns, glaube ich, wirklich deutlich im Sinne einer Chance, ist das Thema, was bringt uns Digitalisierung? Mhm. Sowohl zur Prozessoptimierung als auch im Geschäftsmodell vielleicht. Wie können wir künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen, nutzen? Ich glaube, es ist ein Thema, das wird eine so transformierende und disruptive Rolle haben, dass völlig egal, in welcher Branche du unterwegs bist, das ist für jedes Unternehmen im Moment wichtig und muss oben auf der Agenda der Geschäftsführung stehen.
Total. Würdest du einen Unterschied machen, die Challenges von Prim und die Challenges in deiner Rolle, oder sind die deckungsgleich?
Ich würde sagen, die sind insofern deckungsgleich, als dass ich ja vorher gesagt hatte, ich fühle mich als CFO eigentlich für das Gesamtunternehmen als, okay, als Wingman des CEOs verantwortlich, und damit sind die Themen, die für das Unternehmen wichtig sind, die Themen, die für mich wichtig sind.
Perfekt, okay. Und nur noch mal kurz, dass wir es rund machen. Es gibt einen CEO und CFO. Wie ist das C-Level sonst bei euch noch? Also wie, aus was besteht ihr?
Wir haben 2 weitere Mitglieder der Geschäftsführung, mhm, und das sind die Leiter der 2 größten Divisionen. Mhm. Wir haben dann noch 2 weitere Divisionsleiter, die nicht Mitglied der Geschäftsleitung, sondern Mitglied der erweiterten Geschäftsführung, wenn du so willst, sind. Das sind dann insgesamt 9 Leute.
Okay, verstanden. Ja, ich glaube, man hat jetzt so ein bisschen verstanden, was macht Prim, was treibt dich rum, was sind deine Challenges. Wir schauen natürlich dann auch gleich drauf, wie du denen begegnest, aber gucken wir uns doch erstmal an, wie wird man eigentlich CFO von Prim? Also, was ist dein Werdegang? Und fang gerne dort an, wo du sagst, da muss ich anfangen, weil sonst versteht man den Kontext nicht. Das kann natürlich auch die Geburt sein, logischerweise, aber so weit zurück müssen wir, glaube ich, nicht gehen. Aber erwähne
gerne. Ohne die wäre ich nicht CFO geworden.
Richtig, ja, das ist fast schon das Wichtigste eigentlich. Aber genau, fang gerne da an, wo du sagst, das muss ich erwähnen, weil das, mhm, ist wichtig. Und gerne so die prägnanten Meilensteine, Personen, Entscheidungen. Da gehen wir jetzt gleich so ein bisschen in die nächste Zeit durch. Mhm.
Ja. Ja, ich fange ganz kurz, ich habe BWL studiert, habe dann auch im BWL über ein Projektmanagement-Thema promoviert und bin dann von der Uni zu McKinsey gegangen. Da war, mhm, ich ungefähr 5 Jahre, mhm, und das war natürlich eine sehr, sehr prägende Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, mhm, habe auch viel gearbeitet, habe tolle Leute kennengelernt, mit vielen von denen ich heute noch in Kontakt bin, mhm, und Das war, glaube ich, eine Entscheidung, die ich auf jeden Fall genauso wieder treffen würde. Ich meine, du weißt, mhm, es ja, du warst ja selber mal da. Mhm. Das war eine tolle Zeit, habe ich 5 Jahre gemacht, dann wollte ich aber was anderes machen.
Ja, hast du da schon Finance die Ecke oder war das noch eher
generell? Nö, gar nicht. Also ich hab mich viel mit, ich glaube, die beiden Hauptthemen, die ich hatte inhaltlich, waren Strategie und Effizienzsteigerung. Mhm. Und ich habe schon zu McKinsey-Zeiten relativ viel für mittelständische Unternehmen gearbeitet.
Ah, okay. Mhm. Cool.
Größere Mittelständler logischerweise, wenn sie ein McKinsey-Projekt machen. Mhm. Aber ich hatte mehr Spaß an den großen Mittelständlern als an mhm, DAX 40 oder so, oder damals noch DAX 30.
Okay. Und warum? Also was war für dich das Ausschlaggebende dabei?
Weil, also ich meine, ich war damals irgendwie Senior Associate, irgendwann dann Projektleiter. Und bei den kleinen Unternehmen hast du an den wirklich wichtigen Themen für das Unternehmen gearbeitet.
Okay.
Und das war zum einen intellektuell die interessantere Challenge. Mhm. Zum anderen hattest du aber auch ein anderes Gefühl von Impact.
Ja.
Und Gefühl von Impact ist, glaube ich, so ein bisschen was mich antreibt.
Okay. Und wusstest du da dann auch schon, oder vielleicht ja schon im Studium, ich weiß es nicht, dass du mal C-Level-Manager oder vielleicht sogar also Geschäftsführer irgendwie werden möchtest?
Ich glaube, das Ziel hat wahrscheinlich jeder in der Firma.
Ja, okay. Gut, ja, kann ja sein. Also, wer weiß, man kann ja auch Partner werden.
Ja, okay. Also, okay. Dann muss ich sagen, das hat ja wahrscheinlich jeder McKinsey-Consultant, der die Firma verlässt.
Das stimmt, ja. Okay, cool. Ja, wie ging es denn dann weiter? Dann kam ja sozusagen der Exit, dann kamen die ersten vollen Industrierollen, mhm, dann die ersten richtigen auch Führungsverantwortungsrollen.
Also ja, dann bin ich bei Linde gelandet, mhm, und eigentlich in der Strategie. Aber nach ein paar Wochen hatte ich mein erstes Projekt eigentlich nach der 2. Woche war, dass ich mir ein Kostensenkungsprojekt, was damals gerade lief, angeschaut habe, was nicht so gut lief, mhm, und Verbesserungsvorschläge gemacht habe und mich danach ich gebeten wurde, das Projekt zu übernehmen und umzudrehen.
Mhm.
Das hat ganz gut funktioniert, dann habe ich das Nachfolgeprojekt aufgesetzt. dann habe ich eins der spannendsten Projekte gemacht, wahrscheinlich das Projekt in meinem Leben gemacht mit der steilsten Lernkurve.
Okay.
Das war ein Divestment einer Tochter, die Linde damals hatte, in den Vereinigten Staaten.
Okay.
Und das war ein Pharmaunternehmen mit FDA-Zulassung und allem drum und dran, mit einem einzigen Medikament. Und dieses Medikament war zufällig gasförmig.
Okay.
Und deshalb ist es irgendwann mal im Portfolio von Linde gelandet, aber passte halt von der Industrielogik her nicht wirklich dazu.
Mhm.
Und ich hatte eine Strategie-Review, habe den Vorstand davon überzeugt, dass wir es verkaufen sollten. Und da das zu einer Zeit war, wo die Leute, die in der Firma Ahnung von M&A hatten, sich mit zwei sehr viel größeren Projekten beschäftigt haben, habe ich dann den Job gekriegt, dann machen sie mal.
Okay.
Und habe ich mal gemacht. Und das war wahnsinnig spannend. Ich hatte vorher noch keinen M&A gemacht. Hatte das Glück, dass ich mit Morgan Stanley eine gute Investmentbank dran hatte, vor allen Dingen aber von Freshfields einen extrem guten Anwalt dabei hatte. Und ja, dann haben wir das über viele Monate ins Ziel geschaukelt. Und ich kann das sagen, weil es ohnehin öffentlich bekannt ist, für 600 Millionen Dollar das Ding verkauft an den amerikanischen Private Equity.
Sehr cool. Das heißt, dort warst du ja dann quasi in so einer Corporate Strategy Rolle immer noch quasi und warst dann Programm verantwortlich. War das dann schon so ein Proof-Projekt für, okay, Next Step Geschäftsführung oder?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich hab dieses M&A-Projekt habe ich am Anfang so ein bisschen nebenberuflich gemacht, weil ich eigentlich noch das Kostensenkungsprojekt gemacht habe. Dann lief dieses M&A-Thema hoch. Ich wollte aber in der Firma mich auch weiterentwickeln und habe dann einen Job angenommen, komplett außerhalb des Finanzbereiches, als Vertriebsleiter Südwestdeutschland für Linde Gas, weil ich auch ganz bewusst etwas breitere Erfahrung sammeln wollte. Und kurz nachdem ich diesen Job angefangen habe, lief dann dieses M&A-Projekt heiß, weil dann wir so weit waren, dass der potenzielle Käufer auch bereit war, unsere Wertvorstellungen zu bezahlen. Okay. Und dann habe ich von 8:30 bis 17 Uhr Vertriebsleitung gemacht und von 17 bis 23 Uhr M&A. Das passte ganz gut mit den Zeitzonen, weil das halt in Amerika war.
Perfekt, ja. Schon mal ein guter Tipp. Unterschiedliche Zeitzonen, dann kann man doppelt so viel schaffen.
Ja, es hat einfach Spaß gemacht.
Ja, nee, das verstehe ich. Sehr cool. Ja, wie ging es weiter? Du bist ja dann irgendwann Division CFO auch geworden und.
Genau. Also nach dieser Vertriebsrolle, das habe ich knapp 3 Jahre gemacht, habe ich dann das Angebot bekommen, CFO der Region UK and Ireland von Linde zu werden.
Mhm.
Und bin dann auch mit der Familie nach England gegangen. Wir haben in London gelebt. Mhm. Da sind auch meine Kinder geboren.
Mhm.
Und das habe ich dann insgesamt ungefähr 4 Jahre gemacht. Zwischenzeitlich hatten wir noch eine Umorganisation. Ich habe Afrika noch dazu bekommen.
Mhm.
Und ja, das war das erste Mal, dass ich eine größere CFO-Rolle hatte. Also UK Ireland war ungefähr 1 Milliarde Umsatz.
Oh wow, ja. Aber das darf man nicht vergessen, dass Division CFOs in so großen Firmen natürlich gute Mittelständler sind, ne?
Ja, absolut.
Ja. War das dann für dich, also war das dann schon mal so, dass man sich gefühlt hat, oh cool, jetzt habe ich es geschafft und fühlt sich auch so an, wie ich es mir erhofft habe oder wie ist das dann gewesen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Mhm.
Klar, wenn du so eine Rolle angeboten bekommst, da bist du ein Stück weit stolz drauf und andererseits fühlst du natürlich auch die Verpflichtung, dann zu liefern.
Ja.
Hat sich das so angefühlt, wie du es dir vorgestellt hast? Ich habe die Rolle übernommen, angetreten 2 Wochen nach dem Lehman Collapse.
Mhm.
Das heißt, ganz am Anfang der Finanzkrise. Und das bedeutete, das Erste, was wir gemacht haben, war anpassen der Firma auf zurückgehende Volumina, Stellenabbau.
Ja.
Und ich glaube, das war, wir hatten vorhin beim Mittagessen drüber gesprochen, genau. das war ein sehr prägender Moment, weil ich habe vorher als Berater und in der Rolle, wo ich das Kostensenkungsprogramm gemanagt habe, ich hatte schon immer irgendwie mit Effizienzsteigerung und damit verbunden halt des Öfteren auch mit Arbeitsplatzabbau zu tun. Aber es ist ein verdammt großer Unterschied, ob du Analysen machst und Vorschläge machst und Schaubilder malst, auf denen steht, so kannst du effizienter werden und so kannst du mit weniger Mitarbeitern deine Firma führen.
Ja.
oder ob du wirklich in der Verantwortung dafür bist, die Entscheidung zu treffen, dass irgendwie ein halbes Jahr später ein paar hundert Menschen keinen Arbeitsplatz mehr haben. Das war was völlig anderes und das war schon prägend. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, auch rückblickend betrachtet. Und irgendwann ist die Firma dann wieder gewachsen und hat die Arbeitsplätze auch wieder aufgebaut.
Ja.
Aber das war ein sehr prägender Moment.
Ja,
und kann, ja. der hat sich anders angefühlt als das, was ich erwartet hatte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also es gehört ja, wie gesagt, wir haben auch drüber gesprochen, auch gerade beim Mittagessen, nur um das nochmal zu sagen, dass man natürlich auch Persönlichkeit und Charakter entwickeln muss, um dann im C-Level natürlich auch als Multiplikator da zu sein, weil man hat ja alles, was man macht, wird multipliziert, ins Gute und auch ins Schlechte, hoffentlich mehr ins Gute als ins Schlechte.
Mhm.
Und man muss natürlich auch, sag ich mal, Lebensphasen kennen, die dann auch schon wiederum deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiterinnen kennen, um solche Entscheidungen zu treffen. Das ist gar nicht so ohne und da gehört natürlich auch ein guter Satz Persönlichkeits- und Charakterentwicklung, würde ich jetzt auch mal nennen, dazu.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Das unterscheidet wahrscheinlich auch die wirklich guten Geschäftsführer oder Vorstände von denen, die kurzfristig orientiert, vielleicht auch ein Stück weit sich selber optimieren.
Mhm, macht Sinn. Gut, das heißt, du bist dann im C-Level schon angekommen gewesen, hattest deine erste CFO-Rolle. Wie ging es dann weiter und hast du dir dann eigentlich neue Ziele gesetzt, bevor es weiterging?
Gute Frage. Was ich bei Linde gelernt habe oder was da ganz gut funktionierte, was ich auch mit vielen Mitarbeitern besprochen habe, ist, wenn du über nächste Schritte nachdenkst, es gibt aus meiner Sicht drei Dimensionen.
Mhm.
Und die eine Dimension ist, welche Rolle willst du funktional haben? Die zweite ist Hierarchieaufstieg. Und das dritte ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind alle Menschen und wir leben nicht nur für die Arbeit, ist Location. Wo will ich leben?
Ja.
Und wenn du gute Performance bringst, war meine Erfahrung, du kannst dir in der Regel eine dieser drei Dimensionen wünschen. So zum Beispiel, als ich nach UK gegangen bin, da habe ich mit meinem damaligen Chef, es war relativ klar, ich will jetzt vorwärts kommen, ich will aufsteigen.
Mhm.
Und dass es dann eine CFO-Rolle geworden ist, das hat sich so ergeben, weil er da die Vakanz für mich hatte.
Mhm.
Das ist Großbritannien geworden ist, das hat sich so ergeben, weil da die Vakanz war.
Mhm.
Meine Kinder waren 1,5 Jahre alt, wollte ich zurück nach Deutschland. Da war es eine andere Dimension, die ich mir gewünscht habe und habe die anderen beiden Themen dann so genommen, wie sie gekommen sind und was dann letztendlich damit geendet hat, dass ich für Linde Shared Services aufgebaut habe.
Mhm.
Zum Schluss, als ich rausgegangen bin, auf etwa 1400 Mitarbeiter mit globalen Standorten Asien, Indien, Europa, nicht USA, aber Amerika, Mittelamerika und Südamerika.
Okay.
Und nachdem wir die Verlagerung der Aufgaben gemacht haben, mich dann noch eine ganze Zeit sehr intensiv mit dem Thema Prozessautomatisierung, RPA, Robotics Process Automation und damit zusammenhängenden Themen beschäftigt habe.
Cool. Ja, das stimmt. Das ist interessant. Also ich glaube, diese Drei-Dimensions-Thematik, die ist sehr wichtig. Also alle, die jetzt zuhören, das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Tipp, um nichts vorwegzunehmen, was später noch als Tipps und Learnings vielleicht auch kommen. Aber ja, dann ging es natürlich noch weiter. Wir sind noch nicht durch. Deswegen erzähl noch weiter, was fehlt noch, um zu verstehen, wie du jetzt hier
genau
sagen bist.
So, dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt mich nicht nochmal grundlegend verändere, dann werde ich den Rest meines Berufslebens hier bleiben. Ich wollte aber nochmal was anderes sehen.
Hm.
Und bin dann Ende 2018 bei Linde raus und habe bei Olympus im Europavorstand die Verantwortung für sämtliche Backoffice-Funktionen übernommen, unter anderem IT, Einkauf, Supply Chain und auch wieder Shared Services, Prozessoptimierung, solche Themen.
Mhm.
Da haben wir dann so ein bisschen der rote Faden, der sich durch mein Berufsleben zieht. Immer wenn ich irgendwo hinkomme, ist die Party vorbei und es geht um Restrukturierung. hab dann auch wieder an einem größeren Optimierungsprojekt die Verantwortung für Europa übernommen und da dann auch wieder mich um das Thema Kostenoptimierung oder ich würde es etwas breiter formulieren, Ergebnissteigerung gekümmert.
Mhm. Aber das ist schon auch was, was du, also sag ich mal so, als Talent, sag ich mal, gut kannst, oder? Das ist was, was du sagst, das wolltest du schon immer unbedingt machen, hast es dann natürlich an der Beratung schon mal gemacht und dann durch die einzelnen Rollen durch. Oder ist es auch was, was dir einfach liegt, wo du sagst, ne, man sagt ja immer, Talent ist nur 20%, der Rest ist harte Arbeit, aber es ist ja trotzdem auch was, was einem vielleicht liegt, weil man irgendwie über den Kopf so gestrickt ist, dass man die Sachen sieht.
Also ich habe mich nie hingesetzt und habe gesagt, ich möchte mal Kostenreduktion als meine Kernkompetenz ausbauen.
Schon im Kindergarten.
Genau, richtig. Ich habe immer versucht, mit einem Legostein weniger auszukommen als die anderen.
Ja, wahnsinnig viele Freunde dadurch auch dann gefunden.
Ja, die konnten dann ja die frei gewordenen Legosteine benutzen.
Stimmt, perfekt. Ja.
Nein, ernsthaft. Das hat sich eigentlich aus der Notwendigkeit der Situationen, in denen ich war, ergeben. Und ich glaube, da muss man sich ein Stück weit anpassen, auch an das, was in einer bestimmten Situation relevant ist. Und wenn du eine Rolle, die du sehr gerne haben wolltest, übernimmst und dummerweise 2 Wochen vorher die Finanzkrise losging, dann musst du halt mit den Umständen arbeiten, die du da vorgesetzt bekommst.
Mhm. Also ist eigentlich auch ein ganz interessantes Learning, aber man kann nicht immer nur sich darauf konzentrieren, weil ich finde, das wird in den letzten Jahren sehr viel gepredigt, man soll das machen, was einem Spaß macht, wo man passionate ist und so weiter. Ne? Du sagst jetzt, man kriegt eine Rolle, man kriegt eine Möglichkeit und man passt sich an die Gegebenheiten an und wird dann darin gut.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Widerspruch ist, weil also die Rolle des CFOs, die ist ja in vielen Belangen unabhängig davon ähnlich, ob du nun in einer Finanzkrise bist oder ob du in einer großen Wachstumsphase bist. Viele Dinge sind ja ähnlich.
Stimmt.
So, und ich habe in der Rolle in Großbritannien habe ich dann auch zum Beispiel eine Menge Zeit damit verbracht, eine neue 5-Jahres-Strategie zu machen.
Ah, okay. Mhm.
Also insofern, das war dann ja nicht nur Kostensenkung, aber ich glaube, es gehört die Anpassungsfähigkeit, mit genau den Problemen fertig zu werden, die nun mal kommen und die du nicht so planen kannst, das gehört zur Rolle eines Managers, der Verantwortung für das Unternehmen hat, dazu. Und die Herausforderungen, die ändern sich im Laufe der Zeit. Und diese Flexibilität ist, glaube ich, Teil dessen, was man von uns verlangt und auch zu Recht verlangt.
Total, ja. Ja, und dann kam irgendwann Every Day, Everywhere, oder?
Genau, dann kam irgendwann Every Day, Everywhere, das Angebot Group CFO bei Prim zu werden. Und wie ich vorhin schon sagte, das eine war diese Heritage der Firma, die mich fasziniert hat. Zum anderen kannte ich den CEO von der Firma sehr lange. Wir sind trotzdem über einen Personalberater zusammengekommen, aber stellte sich dann halt raus, wir kannten uns schon aus gemeinsamen Zeiten bei McKinsey.
Mhm.
Und mit dem arbeite ich jetzt seit knapp 3 Jahren mit großem Spaß zusammen.
Ja, also sehr coole Story. Danke, dass du das erstmal schon mal so alles mit uns geteilt hast. Würdest du noch irgendwelche Personen, ich meine, über die Meilensteine haben wir schon gesprochen, wichtige Entscheidungen, grundlegende Entscheidungen, auch so Auslandsaufenthalte und solche Sachen, wo man dann immer sagen muss, okay, das nutze ich jetzt, das mache ich jetzt und ich setze mich sozusagen natürlich auch der Herausforderung aus. Gibt es noch irgendwelche Personen, die du dann erwähnen würdest, die da wichtig waren? Mentoren oder solche?
Personen, die da wichtig waren. Mein Mentor bei McKinsey, den würde ich da sicherlich nennen wollen. Den CFO von Linde zu der Zeit, der mich gefördert hat und von dem ich inhaltlich wahnsinnig viel gelernt habe.
Mhm.
Und wahrscheinlich ich glaube, das waren wahrscheinlich die beiden wichtigsten in dem Zusammenhang.
Mhm.
Einen habe ich noch vergessen,
ja.
Der sogar heute am Tag unserer Aufnahme Geburtstag hat, Doktorvater.
Der Doktorvater, ja.
Von dem ich inhaltlich eine Menge, aber vor allem auch menschlich wahnsinnig viel gelernt habe.
Top, ja, dann die 3 werden auf jeden Fall die Episode zugeschickt bekommen, namentliche Erwähnung. Super, es ist ja immer ganz interessant, ne, zu gucken, was macht dann so eine Karriere und wie kommt die zustande. Rückblickend kann man immer die Punkte besser verbinden als in dem Moment, in dem man an dem Punkt steht. wie viel würdest du sagen, ist Zufall? Wie viel ist wirklich dieses, was ich gerade eben gesagt habe, dass man sich diesen Sachen ja auch aussetzen muss, um Glück in Anführungszeichen oder Zufall zu erzeugen? Und wie viel ist planbar? Können wir das sagen?
Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich, wenn ich es mathematisch ausdrücken will, es gibt wahrscheinlich notwendige und hinreichende Voraussetzungen. Und ich glaube, notwendig ist harte Arbeit. Mhm. Ich hatte eine Diskussion mit meinem derzeitigen Chef vor einiger Zeit, wo wir über das Thema gesprochen haben. Wir sind beide zum Ergebnis gekommen, wir kennen niemanden, der wirklich richtig erfolgreich geworden ist, der nicht hart dafür gearbeitet hat.
Ja.
Ich glaube, das ist unabdingbar.
Ja.
So, und das Zweite ist, du brauchst auch ein bisschen Glück. Du musst mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
Mhm.
Und gegebenenfalls gerade das richtige Projekt bekommen haben oder ich glaube, Glück kann in vielerlei Shape and Form kommen, aber ohne Glück geht es nicht.
Absolut, okay.
Mhm. Wenn du die beiden Sachen hast und wenn du dann weiter ehrgeizig bist und dich bemühst, ich glaube, dann hast du gute Chancen.
Mhm. Sehr gut. Das waren jetzt die notwendigen Voraussetzungen oder war das andere die? Also
nee, ich glaube, die sind beide notwendig. Also okay. ich glaube, an der Stelle hört die Analogie jetzt auf. Ich glaube nicht, dass es für die Karriere die hinreichende Voraussetzung gibt.
Genau, die sind dann wahrscheinlich auch einfach von Person und von Werdegang zu Werdegang anders. Deswegen, aber okay, ja, also harte Arbeit und ein bisschen Glück, wie gesagt, man muss sich diesem Glück aber ja auch aussetzen. Und ich glaube, wenn ich was gelernt habe in dem Format, ist, dass solche schwierigen Projekte, schwierige Beteiligungen, Auslandsbeteiligungen, wo keiner hin will, das sind die Sachen, wenn man diesen sich nicht aussetzt, dann kommt das Glück vielleicht ja auch nicht. Ne? Also man kann es schon ein bisschen lenken.
Ja, absolut. Also ich glaube, es kommt noch so ein bisschen drauf an, was du machen willst. Ich glaube, wenn du sagst, mein Ziel ist, ich möchte einer der Top M&A-Anwälte Europas werden. Ja. Das kann man wahrscheinlich relativ gut planen, im Sinne von, du machst ein Jurastudium, du gehst zu einer großen Kanzlei, die eine renommierte M&A-Practice hat und so weiter. Ich glaube, ein bisschen Glück brauchst du dann immer noch.
Ja,
und auch da wieder das richtige Projekt, dass Leute auf dich aufmerksam werden und so weiter. Aber das lässt sich relativ gut planen. Ich glaube, mein Werdegang war nicht so, dass ich geplant habe, dass ich mich vor 20 Jahren hingesetzt habe und ich sage, ich möchte der CFO des ältesten Industrieunternehmens Deutschlands werden.
Auch schon im Kindergarten.
Auch schon im Kindergarten, genau. Ich glaube, das geht nicht. Ich war da auch ein bisschen flexibler. Wenn du sagst, ich möchte unbedingt mein eigenes Unternehmen gründen, dann hast du vielleicht auch wieder eine etwas weitergehende Planbarkeit, dass du dann irgendwann dein eigenes Unternehmen haben wirst, was das dann für ein Unternehmen sein wird, wie groß und erfolgreich das werden wird. Da sind wir wieder bei denselben Punkten, harte Arbeit und Glück.
So ist es, ja. Ja, eigentlich doch so einfach, ne? nee, super spannend. Jetzt, ich glaube, wenn man bis jetzt gut aufgepasst hat und zugehört hat, und das machen die Leute, die da draußen hier immer regelmäßig zuhören, natürlich, dann hat man schon sehr viele Tipps und sehr viele Learnings von dir auch mitgekriegt anhand der Anekdoten. Was würdest du zusammenfassend nochmal sagen, was sind so für dich, und wir reden hier immer in dem Podcast, das hat für dich funktioniert, das heißt nicht, dass für jemand anders funktioniert, es ist ja keine allgemeine Management-Ratgeber oder sowas in der Art, aber was hat für dich gut funktioniert, was sind so Tipps und Learnings für dich, die du vielleicht auch für andere C-Level-Leute teilen kannst?
Also ich glaube, und das habe ich eigentlich immer so gehalten, ich glaube, du bist besser in den Aufgaben, an denen du richtig Spaß hast.
Mhm.
Insofern, wenn du irgendwann feststellst, ich habe keinen Spaß an dieser Aufgabe, dann such dir eine andere, weil dann wirst du besser sein. Davon bin ich fest überzeugt.
Mhm.
Ich glaube, eine zweite Sache ist Integrität.
Mhm.
Ich glaube, du musst selbst unter Druck, und wenn es darum geht, kriege ich jetzt mein Budget erreicht in diesem Jahr oder kriege ich das Projekt hin oder was auch immer die Situation ist, man sollte sich nie dazu verbiegen lassen, Dinge zu tun, wo man dann hinterher sagt, oh Mensch, das war wahrscheinlich doch keine gute Idee. Oder da gibt es jetzt Leute, denen hoffe ich eigentlich nicht wieder zu begegnen, weil ich ihnen nicht mehr in die Augen schauen kann. Weil ich sie in irgendeiner Weise behandelt habe um mein eigenes Ziel zu erreichen oder um das Ziel auch höher, um das Ziel der Firma zu erreichen, wie ich sie nicht hätte behandeln sollen. Und ich sag mal, für mich ist so das Guiding Principle, wenn ich eine schwierige Abwägungsentscheidung zu treffen habe, ist immer, wenn das am nächsten Morgen auf der Titelseite der Bild-Zeitung steht, kann ich dann noch aus dem Haus gehen oder nicht?
Ja.
Und wenn ich sage, wird schwierig,
ja,
dann kannst du dir sicher sein, die Entscheidung solltest du nicht so treffen.
Mhm. Sehr gut. Genau, das sind wahrscheinlich so die zwei Tipps und Learnings, die du noch ergänzen würdest in Summe zu dem. Ja. Super spannend. Ja, also ich glaube, wie gesagt, man hat schon sehr viel gelernt bis hierhin und danke schon mal fürs Teilen der ganzen Sachen. Das weiß ich ja zu schätzen und wissen sicherlich die Leute da draußen auch sehr zu schätzen.
Sehr gerne.
Wenn es dazu Feedback gibt, auf jeden Fall auf uns zukommen. Eine Bonusfrage, die ich jetzt im neuen Jahr, wir nehmen zwar im alten noch auf, aber wir veröffentlichen im neuen Jahr immer stelle, ist: Wie sieht denn das C-Level in 2030 aus? Wir wollen in diesem Jahr auch so eine Art Persona erarbeiten, wie denn so eine C-Level-Managerin oder ein Manager dort aussieht. Was hat die für Erfahrungen? Kommt die her? Wie alt sind die? Was hat der gelernt? Ist es immer noch so wie jetzt? Was würdest du da vielleicht schon so ein bisschen für Gedankeninput reingeben?
Mhm. Ich glaube, mit dem ersten Teil meiner Antwort widerspreche ich ein Stück weit der Frage, weil ich glaube, es wird nicht die Persona geben. Ich glaube, es werden mehrere Personas sein, weil ich zum Beispiel glaube, dass Diversität eine immer größere Rolle spielen wird. Und damit meine ich ganz bewusst nicht nur Diversität im Sinne von mehr Frauen in Führungspositionen, sondern damit meine ich Diversität in allen möglichen Dimensionen, im Sinne von Herkunft, Nationalität, im Sinne von Trainings-Background. Ich glaube, eins der Learnings, die ich bei McKinsey mitgenommen habe, wo du ja sehr diverse Teams hast, also ich erinnere mich an einen Kollegen, der, bevor er zu McKinsey gegangen ist, professioneller Musiker bei den Berliner Philharmonikern war, dann aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr machen konnte und dann ist er McKinsey-Berater geworden. Sicherlich nicht die typische Ausbildung, um Management-Consulting zu machen, aber eine wahnsinnig wichtige Perspektive.
Ja, interessant. Ja.
Und ich glaube, diese Diversität, die wird wichtiger werden. Insofern, ich glaube nicht, dass es die Persona geben wird. Es wird viele unterschiedliche geben. Wahrscheinlich wird im Vergleich zu heute, und das ist ja über die letzten Jahrzehnte schon so, die Bedeutung von Promotionen abnehmen. Und ich glaube, schon vor einer ganzen Reihe von Jahren ist irgendwann das Thema internationale Erfahrung für Führungspositionen wahnsinnig wichtig geworden. Und ich kenne es aus mehreren Firmen, das heißt, du kannst eigentlich nicht mehr Geschäftsführer oder Vorstand werden, wenn du nicht mal mindestens einen längeren Auslandsaufenthalt hattest, professionell. Und ich glaube, das Gleiche wird jetzt für das Thema Digitalisierung beziehungsweise digitale Kompetenz gelten. Ich glaube, dass wir in 10 Jahren wahrscheinlich wenige Vorstände und Geschäftsführer haben, die kein Mindestmaß an Digitalkompetenz haben.
Mhm. Ja, super interessanter Ausblick. Wir haben natürlich bei unserem ersten C-Level Get-Together auch darüber schon gesprochen. Da werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon eine Episode vielleicht sehen, die da rausgekommen ist. So ein bisschen Aufarbeitung des Events. Und wir werden natürlich in 2025 weiter darüber sprechen. Und vielleicht kommst du ja auch nochmal wieder. Dann machen wir nochmal ein besonderes Thema. Vielleicht, was das C-Level wissen muss über... Und dann gucken wir mal, was wir da sprechen.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Super. Ja, an alle, die noch dabei sind, herzlichen Dank wie immer fürs Zuhören. Mich freut das sehr, dass das Format immer mehr, Reichweite natürlich auch kriegt und immer mehr Leute dazukommen. Das ist natürlich das Wichtige dahinter. Wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, schreibt uns das gerne in die Episoden-Kommentare rein. Das geht bei Spotify. Oder ihr macht uns eine Bewertung direkt auf die Kanäle, auf der jeweiligen Plattform. Freue ich mich auch immer sehr darüber. Und natürlich auch Kritik. Alles, was ihr mir schreibt, was ich besser machen soll, das versuche ich natürlich einzuarbeiten. Und wenn ihr direkt mit mir oder mit Torben in Austausch gehen möchtet, dann schreibt uns gerne. Ich mache auch gerne ein Intro, wenn es was Seriöses ist. Und natürlich, diese Episode und auch generell dieses Format ist nur möglich, weil das Ganze von Atreus präsentiert wird. Atreus.de könnt ihr dazu gerne mal aufrufen und natürlich auch mit mir in Austausch gehen, denn ich kann euch da auch weiterhelfen. Gerade die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit, eben auch mit der richtigen Kompetenz im Unternehmen, die können wir euch vielleicht nicht beantworten, aber wir können euch helfen dabei und einmal mal in ein Sparring gehen. Und wenn wir dann im Anschluss entweder schon eine Lösung gefunden haben, persönliches Netzwerk oder doch eine interne, dann ist das wunderbar. Und wenn nicht, dann können wir mit unserem Talentpool auch helfen. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und in dem Sinne bis zur nächsten Episode und Torben bis zum nächsten Gespräch.
Danke, Franz.